Eines ist sicher, wer es zu etwas bringen will, der muss sich auch anstrengen. Wer eine Position in der Politik, in der Wirtschaft oder im Sport erreichen möchte, muss sich ganz entschieden dafür einsetzen. So kommt es, dass meistens nur die ehrgeizigen Streber an die hohen Ämter gelangen. Ein hoher Manager bei der Bank wird man nur, wenn man es auch mit aller Macht will. Neulich sprach ich mit einem Pianisten. Er sagte, um ein anerkannter Solist zu werden, ist nicht nur Begabung für Musik nötig, sondern auch sehr viel Ehrgeiz und Willenskraft. Ich höre mir die Interviews der großen Fußballstars oder der Rennfahrer an und ich finde immer wieder Sätze wie: Natürlich will ich den ersten Platz erreichen, dafür werde ich alle meine Kraft einsetzen und kämpfen bis zum Letzten. So ähnlich denken auch manche Christen, die weiterkommen wollen im Glauben, in der Erkenntnis und die alles dran geben, um die Vollmacht, die Salbung, den letzten Erfolg im Dienst des Herrn zu erringen. Sie sind interessiert, ehrgeizig und erfolgsorientiert. Das will ja auch die Bibel, die uns zur Heiligung, zu Erfolg und Vollkommenheit anspornt. Aber ob zu viel Ehrgeiz und Streben immer gut ist, das können wir bezweifeln. Über die Vor- und Nachteile eines strebsamen, ehrgeizigen Menschen wollen wir heute nachdenken. Doch zuerst möchte ich noch eine Geschichte aus der Bibel lesen, die uns von einem Mann berichtet, der die höchste Stellung im Staat anstrebte. Es war Absalom, der Sohn des Königs David. Im 2. Samuel 15, ab Vers 1, lese ich diesen Bericht aus der Guten Nachricht Bibel. Da heißt es: Einige Zeit später legte sich Absalom einen Wagen mit Pferden zu und eine Leibwache von 50 Mann. Jeden Morgen stellte er sich vor dem Stadttor an der Straße auf. Hier kamen alle Leute vorbei, die in einen Rechtsstreit verwickelt waren, den sie dem König zur Entscheidung vorlegen wollten. Absalom sprach jeden von ihnen an und fragte: Aus welcher Stadt bist du? Wenn er dann antwortete: Aus dem und dem Stamm Israels, Herr, sagte er zu ihm: Die Argumente, die du vorbringst, sind sehr gut, aber am Königshof gibt es niemand, der dich anhören wird. Wenn nur ich in diesem Land Richter wäre, ich würde jedem, der mit einem Streitfall zu mir kommt, zu seinem Recht verhelfen. Und wenn sich dann einer vor ihm niederwerfen wollte, zog er ihn an sich und küsste ihn. So machte es Absalom mit jedem, der beim König Recht suchte. Auf diese Weise stahl er dem König die Herzen der Männer Israels. Nach 4 Jahren sagte Absalom zum König: Ich möchte nach Hebron gehen, um das Gelübde zu erfüllen, das ich dem Herrn gegeben habe. Als ich noch in Geschur in Syrien war, habe ich, dein ergebener Diener, dem Herrn versprochen, wenn du mich nach Jerusalem zurückbringst, will ich dir ein Dankopfer darbringen. Geh in Frieden, sagte David. Und daraufhin ging Absalom nach Hebron. Er schickte jedoch heimlich Boten zu allen Stämmen Israels und ließ bekannt machen: Wenn ihr das Widderhorn blasen hört, dann ruft: Absalom ist in Hebron König geworden. 200 Bürger aus Jerusalem begleiteten Absalom nach Hebron. Sie waren als Festgäste eingeladen und gingen ahnungslos mit. Von Absaloms Plan wussten sie nichts. Als das Opferfest schon begonnen hatte, ließ Absalom noch Ahitophel, den Berater Davids, aus seinem Wohnort Gilo holen. So zog die Verschwörung immer weitere Kreise und die Anhänger Absaloms wurden immer zahlreicher. Soweit der Bericht aus 2. Samuel 15, Vers 1 bis 12 nach der Guten Nachricht Bibel. Hier sehen wir einen Mann, der gerne König sein wollte. Dieses Anliegen brannte in seinem Herzen und er versuchte alles, um an diese Position heranzukommen. Leider setzte er unsaubere Mittel ein, um sein Ziel zu erreichen. Und schließlich ging er auch zugrunde. Jedenfalls war Absalom nicht phlegmatisch, gleichgültig oder faul. Er wollte mehr. Er war voller Ambitionen und Pläne, zeigte Tatendrang, Risikobereitschaft und Ehrgeiz. Immer wieder finden wir in unseren Gemeinden Glieder, die voller Unruhe, voller Pläne, Ehrgeiz und Tatendrang sind. Sie wollen sich nicht abfinden mit dem, was die Gemeinde und was sie selber in ihrem Glaubensleben erreicht haben. Es sind oft die jungen Leute. Aber nicht selten auch die Älteren, die hohe Ideale haben, die mehr von Gott und mit Gott erfahren möchten, die nach Vollmacht, Wachstum, Veränderung und Erfolg rufen. Wir brauchen diese Leute, sonst bewegt sich nichts im Reich Gottes. Bevor ich von den Gefahren und den Nachteilen dieses Strebens nach mehr Erkenntnis, Einfluss und Erfolg spreche, möchte ich doch einige Vorteile dieser Haltung nennen. Und ich denke hier nicht nur an die Gläubigen in der Gemeinde. Was ich sage, gilt ja genauso für die Schule, für das Geschäft, den Beruf, den Sport, die Ehe, unsere Position in der Gesellschaft oder unsere finanzielle Stabilität. Die Vorteile von Ehrgeiz und dem Streben nach mehr Einfluss und Erfolg sind unter anderem, dass man noch etwas erreicht. Man kommt zu etwas, wie man so sagt. Dazu gehört auch ein höheres Einkommen, mehr Sicherheit, mehr Luxus, mehr Möglichkeiten, das Leben zu genießen oder anderen zu helfen. Wer uninteressiert, bequem, gleichgültig und selbstzufrieden ist, wird es auch nicht weit bringen. Man muss schon vorwärts kommen wollen, muss Opfer bringen, Kräfte einsetzen, Disziplin üben und den Blick fest auf das Ziel richten. Wenn man dann etwas erreicht hat, ist man nicht mehr auf andere angewiesen, gewinnt an Ansehen und kann einen positiven Einfluss auf einen größeren Kreis von Menschen ausüben. Ich kenne Christen, die nicht aus egoistischen Gründen, sondern um anderen zu helfen, sich sehr stark für eine Position in der Politik eingesetzt haben. Andere sagen, ich möchte so viel Geld verdienen, wie es eben geht, damit ich der Gemeinde, den notleidenden Menschen oder den Missionaren helfen kann. Manche Nachfolger Jesu bekennen, ich ringe Tag und Nacht im Gebet vor Gott und bitte ihn um mehr Erkenntnis, mehr Liebe, mehr Vollmacht, mehr Frucht. Es ist ein großes Verlangen in mir, aber auch ein großer Kampf. Wer auf geistlichem Gebiet Veränderungen, Wachstum, Sieg und Erfolg sucht und erwartet, hat ganz bestimmt die Bibel auf seiner Seite. Paulus sagt zum Beispiel im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15, ihr sollt ja rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen, mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen. Ihr sollt leuchten unter ihnen wie die Sterne am nächtlichen Himmel. Dann werdet ihr mein Ruhm sein an dem Tag, an dem Christus kommt, weil meine Arbeit und Mühe nicht vergeblich gewesen sind. Aber auch wenn ich bei meinem Dienst mein Blut wie ein dazugehöriges Trankopfer vergießen muss, ich freue mich und freue mich mit euch allen. Soweit das Zitat. Nicht nur erwartet Paulus diesen ganzen Ehrgeiz bei den Gliedern der Gemeinde, sondern er selbst lebt ihn vor. Auch er war getrieben vom Ehrgeiz und Streben nach Ruhm. Und ist das Streben nach Vollkommenheit, nach geistlichem Wachstum, nach mehr Liebe, Einfluss und Frucht sicher sehr wünschenswert und nötig. Aber es bringt auch gewisse Gefahren und Nachteile. Und dazu gehören erstens, wer zu ehrgeizig ist und zu viel erreichen will, hat viel Stress. Er hat wenig Zeit für sich selber und zur Ruhe. Leute, die sich zu hohe Ziele gesetzt haben, richten oft ihre Gesundheit zugrunde. Sie bekommen einen sogenannten Burnout, können sich nicht mehr konzentrieren, schlafen schlecht, verlieren den Appetit, werden nervös und unkonzentriert. Freunde und Familie bleiben auf der Strecke, Beziehungen leiden. Wer zu sehr nach oben strebt, macht sich unbeliebt bei den Mitmenschen, er wird beneidet, aber auch gehasst. Dazu kommen seelische und geistliche Probleme. Man ärgert sich über alles Mögliche, leidet an Schuldgefühlen, fühlt sich als Versager, möchte sein Leben ändern, aber kann es nicht. Das passiert auch vielen Pastoren, Seelsorgern, Sozialarbeitern und allen Christen, die den Blick für die Realität verloren haben. Anstatt stärker zu werden, mehr zu erreichen und zu wachsen, bekommen sie Probleme, werden schwach, krank und brauchen selber die Hilfe anderer. Absalom wollte König werden. Er wusste, dass er etwas dazu tun musste, wenn er dieses Ziel erreichen wollte. Es würde nicht von alleine und ohne Anstrengung geschehen. Nun beging Absalom einige gravierende Fehler in seinem Kampf um diese höchste Position. Vor allem kämpfte er mit den verkehrten Waffen. Nicht so sehr sein Ehrgeiz, als vielmehr die Methoden waren verwerflich. Er stahl seinem Vater die Herzen des Volkes, heißt es in dem Bericht. Er schmeichelte sich bei den Untertanen ein, machte Versprechungen, die er nicht halten konnte, belog die Leute, spaltete das Volk, indem er Anhänger für sich suchte. Er verheimlichte seine Absichten und Pläne und stiftete seine Parteifreunde zu hinterhältigem Mord an. Absalom war nicht nur ehrgeizig, sondern versuchte sein Ziel mit schmutzigen Machenschaften und mit Sünde und Unrecht zu erreichen. Und darin liegen auch die Gefahren für jeden, der zu hohe Erwartungen hat, der den Erfolg erzwingen möchte. Angesichts dieser Gefahren fragen wir uns natürlich, wie gesund es ist, wenn wir nach mehr Leistung, mehr Frucht, mehr Erkenntnis, mehr Sieg, mehr Liebe, mehr Reife und Erfolg streben. Ist es in Gottes Augen positiv oder negativ, wenn sich die Nachfolger Jesu quälen, bis zur Erschöpfung abplagen, sich disziplinieren, verzichten und sich selbst verleugnen? Ich glaube, wir müssen zugeben, dass Gott alles von uns erwarten darf. Hingabe, Verzicht, Leiden, Mühe, Opfer, den letzten Einsatz. Jesus hat seinen Nachfolgern kein leichtes und bequemes Leben versprochen. Es wird uns viel abverlangt, auch in Bezug auf Nächstenliebe, Vergebung, Hilfsbereitschaft und Dienst. Als die Jünger den Herrn einmal fragten in Matthäus 18, wer der Größte im Himmelreich sei, verurteilte Jesus dieses Bestreben nicht. Seine Antwort überraschte jedoch die Jünger und die Zuhörer. Er sagte, wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Der Weg zur Größe, zum Erfolg, ja zur Macht im Reich Gottes, ist die Demut und die Erniedrigung. Wenn wir über das Streben nach Erfolg, Größe und Vollkommenheit sprechen, dann müssen wir uns sicher zuerst einmal fragen, welche Art Erfolg suchen wir? Es gibt da moralisch saubere oder fragwürdige, aber auch neutrale Ziele, die wir anstreben können. Absalom wollte König werden. Das ist an sich noch keine schlechte Sache, zumal wenn man bedenkt, dass er im Volk Gottes regieren wollte. Leute in Leiterpositionen, ob es jetzt Monarchen, Politiker, Generäle oder Manager sind, stehen immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit und werden oft kritisiert. Selten hört man Lob oder Anerkennung für die Entscheidungen und Dienste eines Präsidenten, eines Ministers, Unternehmers oder auch Königs. Die Anforderungen an leitende Persönlichkeiten sind sehr hoch. Wer so in der Verantwortung steht, muss schon eine gute Gesundheit haben, einen festen Charakter, Willensstärke und Mut, Entscheidungen zu treffen. Er muss auch mit Kritik umgehen können und sich nicht so schnell beeinflussen lassen. Eine hohe Position zu erreichen, großen Einfluss zu haben, erscheint uns allen als erstrebenswert. Aber wenn es darauf ankommt, dann ist der Kreis derer, die solche Lasten der Verantwortung, solches Arbeitspensum übernehmen wollen, doch recht klein. Ja, viele kritisieren ihre Arbeitgeber, die Chefs, die Regierung, den Pastor, aber sie selber denken nicht daran, so eine Position zu übernehmen. Ich behaupte manchmal, wir sollten froh sein, dass es noch Menschen wie Absalom gibt, also Personen, die nach hohen Positionen, nach Macht und Einfluss streben. Wir brauchen sie. Wichtig ist dabei aber, dass die Leiter Gottes Gesetz kennen, es beachten und befolgen und dass sie Gott fürchten, solange unsere Autoritäten anerkennen, dass über ihnen Gott regiert. Werden sie ihre Untertanen nicht unmenschlich und selbstherrlich behandeln. Zweitens frage ich mich bei Menschen wie Absalom, welche Motive diese Leute für ihre Ansprüche und Ziele bewegt. Warum wollte Absalom so gerne König werden? Warum wollte er es vor der Zeit? Es gab da wohl vier oder mehr Möglichkeiten, aus denen wir uns eine Antwort wählen können. Erstens, es liegt am Charakter. Manche Menschen sind geborene Leiter. Sie wollen und können viele Menschen führen, die ihnen auch gerne folgen. Das Volk hört auf ihre Meinung, schaut zu ihnen auf, ohne dass sich der Leiter darum bemühen müsste. Zweitens, der Druck der Gesellschaft. Manch einer strebt hohe Positionen an, weil er da Bewunderung und Anerkennung findet. Nur der gilt etwas, der zu den oberen 10.000 gehört, der Erfolg hat, der viel Geld hat, der Spitzenleistungen vollbringt. So werden auch manchmal Leute, ohne es recht zu wollen, durch Organisationen, durch Parteien, die Gesellschaft oder die Gemeinde in hohe Positionen gedrängt. Drittens, ein Verantwortungsgefühl gegenüber Gott und den Mitmenschen kann auch Männer oder Frauen motivieren, die Zügel in die Hand zu nehmen. Missstände um uns herum, Unsicherheit, Unordnung, Gesetzlosigkeit oder Ungerechtigkeit treibt manche Leute dazu, Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Im günstigsten Fall ist es auch die Liebe zu den Mitmenschen oder ein Erbarmen mit der Not. Viertens ist es manchmal auch einfach eine Berufung, eine Erbfolge, eine Beförderung, die jemanden in eine Position versetzt, die er gar nicht haben wollte. Ich denke oft darüber nach, wann jemand seiner Position gewachsen ist und erfolgreich zu nennen ist. Wie messen wir Erfolg? Nun, in einer Regierung kann man sich an dem Wirtschaftswachstum, am Wohlstand, dem Fortschritt und Frieden in der Nation orientieren. Ein Unternehmer kann seinen Erfolg mit einer Statistik der Gewinne und der Umsätze belegen. Die Leistungen eines Sportlers misst man mit der Stoppuhr oder dem Zollstock. Da kann man sehr genau feststellen, auf welche Position er gehört. Schwieriger wird es, den Erfolg auf dem christlichen Gebiet zu messen. Kann man da auch mit Nummern und Zahlen operieren oder gelten andere Werte? Ist Erfolg, wenn eine Gemeinde im Jahr um 10% gewachsen ist? Wenn mehr Taufen stattgefunden haben als im Vorjahr? Ja, wir schauen darauf und wir suchen Wachstum und Ausbreitung. Aber wir wissen auch, dass man auf geistlichem Gebiet die Frucht nicht so leicht feststellen kann. Erfolg und Wachstum kann ja auch bedeuten, dass eine Gemeinde sich gereinigt und dadurch kleiner geworden ist. Es kann bedeuten, dass ich selber vorangekommen bin im Glauben, in der Erkenntnis Gottes und in Geduld und Liebe. Die Frage ist nur, wie misst man das? Wer kann das abschätzen und bewerten? Wonach soll ein Leiter, ein Pastor, ein Jünger Jesu streben, wenn wir uns Ziele setzen und Pläne schmieden? Wann füllt jemand seine Position gut aus und ist erfolgreich? Und dann frage ich mich auch, kann man Erfolg erzwingen? Kann ein Lehrer, ein Pastor, ein Politiker, ein König seine Ideen durch seine eigene Kraft erreichen? Ist er allein verantwortlich, wenn er viel von seinen Träumen und Versprechen verwirklichen konnte? Es gibt Leute, die haben sich bis zur völligen Erschöpfung abgeplagt, ohne Frucht zu sehen. Es war nicht ihre Schuld, dass man keine Veränderungen und Verbesserungen und kein Wachstum sehen konnte. Andere Leiter haben nicht viel getan, jedenfalls nichts, was sie total ermüdet und ausgelaugt hätte. Sie waren ruhig und zuversichtlich und sind ihre Aufgaben ganz locker angegangen. Trotzdem haben sie einen großen Einfluss und viel Erfolg gehabt. Wir sehen, dass der Segen eines Lebens und Dienstes nicht unbedingt von den Anstrengungen und Bemühungen abhängt. Aber wir verstehen auch, dass der Erfolg und Segen nicht immer sofort sichtbar wird. Manchmal erscheint die Frucht erst viele Jahre später, wenn der Leiter gar nicht mehr lebt. Zurück zu Absalom. Ob er ein guter König geworden wäre oder nicht, können wir nicht abschätzen. Jedenfalls glaubte er an sich und wollte die Position als Herrscher unbedingt einnehmen. Leider gebrauchte er falsche Strategien und Methoden, um an die Macht zu kommen. Das lässt uns vermuten, dass er auch als König nicht im Sinne Gottes erfolgreich gewesen wäre. Wenn wir nach Position und Erfolg streben, dann wollen wir das Gleichgewicht halten zwischen eigenem Ehrgeiz, Einsatz und Anstrengung und zwischen dem Warten und Vertrauen auf Gott, der uns die Position und den Erfolg schenken muss. Wir beten noch. Herr, bewahre uns vor eigenem Ehrgeiz und egoistischen Wünschen und Zielen und hilf uns zu erkennen, welches der Platz und die Aufgabe und das Maß an Erfolg ist, die du uns zugedacht hast. Amen.